ARD Sounds.
Tobi, was ist das eigentlich bei dieser WM mit den Elfmetern? Warum werden so viele verschossen? Jetzt schon 6 von 20 insgesamt.
Das ist natürlich schwer hier aus unserem Kölner WM-Keller FIFA Colonia zu beurteilen, aber offenbar sind die Spiele bei der WM wichtig und die Spieler möglicherweise nervös, aber wir haben ja auch prominente Namen dabei, Messi, Mbappé. Und das beweist letztendlich, dass die beiden vielleicht doch auch nur aus Mensch sind.
Ja, du hast Mbappé schon genannt. Gestern hat sich das so angehört.
Jetzt ist der Ball freigegeben. 2 Schritte, 3 Schritte, Schuss. Gehalten! Herrje Mbappé!
Ja, Herrje Mbappé. Aber am Ende ist es ja trotzdem nochmal gut gegangen für die Franzosen. Und damit erstmal herzlich willkommen zum Sportschau-WM-Update. Tobi Schäfer und Anne Hild sind am Start für euch und die Befürchtungen haben sich erstmal nicht bewahrheitet. Das argentinische Schiedsrichterteam hat keinen Einfluss genommen auf dieses Spiel. Das war wirklich eine sehr faire Partie.
Hattest du die Befürchtung?
Naja, es war schon...
Glaubst du nicht an das Gute im Menschen?
Ich glaube an das Gute im Menschen, aber nicht an das Gute in der FIFA.
Glaubst du, dass die Argentinier Frankreich verhindern wollten oder wie?
Es hatte zumindest einen Beigeschmack, dass zum ersten Mal überhaupt ein komplettes Team inklusive VARs nur aus einem Land kommt und das dann ausgerechnet Argentinien ist und Frankreich ja wahrscheinlich schon der größte Konkurrent jetzt auf dem Weg zum Titel sein könnte.
Ich glaube, wenn jemand verhindern kann, dann ist es nur Donald Trump.
Oh, das traue ich ihm nicht zu. Aber Argentinien soll ja heute auch gar kein Thema sein, sondern Frankreich und Marokko 2-0 haben die Franzosen eben gewonnen.
Ich wollte gerade sagen, das, was jetzt vom Spiel in Erinnerung bleibt, ist sicherlich nicht zuerst der verschossene Elfmeter von Mbappé, nee. Nicht die Schiedsrichter, sondern hey, Frankreich ist im Halbfinale.
Ja. Und ich finde, das war dann doch sehr viel einseitiger, als ich erwartet habe. Also ich habe mir mehr Kampf von Marokko gewünscht und weniger nur hinten reinstellen.
Ja, sie haben im Prinzip so wie Paraguay gespielt, nur ohne Treten.
Ja, das stimmt.
Und waren sehr organisiert, sehr fokussiert auf die Defensive und dann blieb für nach vorne hin eben nicht mehr so viel übrig. In der ersten Halbzeit, glaube ich, ein Torschuss von Marokko.
Ja, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war das schon.
Aber
ja,
man muss fairerweise natürlich dazu sagen, Frankreich ist auch ganz gut.
Das stimmt. Und es ist im Prinzip genau das Spiel, was unser Reporter Thomas Kunze erwartet oder vielleicht auch befürchtet hat. Den haben wir ja ins Stadion geschickt und er hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt.
In Boston feiern die Franzosen und zwar einen weiteren fantastischen Auftritt ihrer, ja man muss sagen, drei Musketiere. Dembélé, Mbappé und Olise. Und das, obwohl Kylian Mbappé in der ersten Halbzeit einen Elfmeter verschießt, musste 3-4 Minuten warten wegen irgendwelcher Diskussion im VAR-Keller, hat dann verschossen, Bono konnte halten, aber sie schlagen halt sofort zurück, diese Franzosen mit dieser unfassbaren individuellen Qualität. 60. Kylian Mbappé, ein Traumtor aus 16 Metern reingezwirbelt ins rechte Eck. Dembélé 6 Minuten später, Flachschuss nach Ballgewinn, die Strippen gezogen von Olise, der immer noch auf sein erstes Tor wartet. Man kann das alles gar nicht glauben, sie hätten noch weitere Tore erzielen können. Es war eine solide Leistung, aber keine perfekte. Die heben sie sich vielleicht für die nächsten Runden auf. Didier Deschamps bleibt also noch auf seiner Trainerreise unterwegs. Es war kein Deschampagner-Fußball. Der kommt vielleicht noch. Jetzt warten eventuell Spanien oder Belgien. Das werden sich die Franzosen in aller Ruhe anschauen. Man muss Angst haben vor ihnen. Sie haben noch so viel mehr im Werkzeugkoffer und noch gar nicht alles benutzt und gewinnen heute hier locker leicht mit 2-0 gegen Marokko. Das hat großen Spaß gemacht, diesen Favoriten beim Kicken zuzuschauen. Liebe Grüße an euch ins Studio und wir hören uns bald wieder. Das war's. Die Franzosen sind weiter. Marokko fährt nach Hause.
Ja, kein Deschampagner-Fußball, aber ich finde, es bleibt dieser Eindruck, die Franzosen machen immer genauso viel, wie sie müssen.
Ja, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Ja. Sag das mal auf Französisch. Haben wir nicht vorbereitet. Oh Gott, du kannst es wirklich.
Nee, ich weiß gerade nicht, was springen heißt.
Ja, bin total beeindruckt nach wie vor von Frankreich. Es hat sie nicht weniger zum Top-Favoriten auf den Titel gemacht. Mich beeindruckt in erster Linie, dass sie sich durch gar nichts aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Erste Halbzeit, keine Tore, kein Problem. Mit beeindruckender Fokussierung spielen sie dann irgendwie einfach weiter, ohne hektisch zu werden oder irgendwie zu hadern. Und dann ist da einfach zu viel individuelle Klasse auf einem Haufen. Das kann eigentlich gar nicht schief gehen.
Ja, das sagt der Trainer ja auch. Didier Deschamps hat das hier nach dem Spiel gesagt.
Ohne meine tollen Spieler wären wir gar nicht so weit gekommen. Es war kompliziert, weil wir in Rückstand gegangen sind. Und dann der verschossene Elfmeter. Aber das ist das Gute an Kylian. Er zweifelt nie. Und jetzt sind wir da, wo wir hin wollten.
Klar, Kylian Mbappé, den Elfer noch verschossen, dann aber selbst getroffen und noch ein Tor vorbereitet. Aber ich finde, es ist halt auch die WM des Ousmane Dembélé. Weil der hat in den beiden Weltmeisterschaften, bei denen er vorher dabei war, nie getroffen. Und jetzt schon zum 5. Mal im 6. Spiel. Also der ist jetzt auch richtig im Flow.
Ja, vor allem dieses Tor beeindruckend. Es war ja das 2:0 von Dembélé dann schon. Und das können gefühlt alle Franzosen so aus dem Lauf aufs Tor schießen, ohne eine große Ausholbewegung. Die laufen aufs Tor mit Vollspeed und schießen auf einmal drauf. So, ja, das beeindruckt mich total.
Sollen wir es uns nochmal anhören?
Ja, gerne.
Jetzt kommt erstmal Dembélé, Ousmane Dembélé. Rechten Fuß hat er frei, Ousmane Dembélé, Tor, Tor, Tor!
Ja, und ich finde, sowohl Dembélé als auch Mbappé, die haben ja so diese Mini-Lücke gefunden. Also haben den Ball so rechts am Verteidiger vorbeigeschlänzt ins Tor. Wo dann auch Bono, ey, super Torhüter, auch wieder diesen Elfmeter gehalten, aber da war er dann bei beiden Toren machtlos.
Ja, bei Mbappé das Tor auch. Er schießt einfach um seinen Gegenspieler drumherum, ne? So ins lange Eck. Das 8. Turniertor von Mbappé, das 20. WM-Tor und dann am Ende noch große Sorgenfalten, weil er nämlich auf einmal auf dem Boden saß und es so eine Mischung war aus, es ist mir einfach zu heiß hier, Leute, und das Spiel ist eh entschieden, dann haben sie ihn rausgenommen und ich glaube, wenn es dann noch 0-0 gestanden hätte, dann hätten sie ihn nicht rausgenommen.
Nee, denke ich auch, das war 77. Minute. Ich hätte sogar ein bisschen früher noch damit gerechnet, weil ich glaube, dieses Foul, was dazu geführt hat, dass er eben die Schmerzen im Fuß hatte, war ja schon ein paar Minuten vorher. Und dann, klar, bei dem Spielstand kannst du dann auch sagen, ey, wir brauchen dich auf jeden Fall noch fürs Halbfinale und gegebenenfalls fürs Finale. Also kannst du dann, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass du eine B-Elf dann oder B-Mannschaft auf den Platz stellst, weil die Franzosen halt einfach so wechseln können. Da würden sich andere, die also freuen, solche Spieler im Kader zu haben.
Ja, da sitzt ein Rajan Cherki auf der Bank. Das ist Wahnsinn. Also
das ist wirklich krass,
macht einen wirklich sprachlos, aber das betrifft ja wirklich fast alle Positionen, wo die Franzosen einfach nachlegen können. Und es gibt keinen Qualitätsverlust, keinen offensichtlichen. Nee.
Das über eine Szene würde ich aber gerne noch mit dir sprechen. Und zwar ist das die direkt, nachdem es den Elfmeterpfiff gibt, dann ist ja wieder die Situation so, Mbappé zieht sich ein bisschen zurück, steht außerhalb des 16ers, Dembélé nimmt sich den Ball und dann kommt, glaube ich, Diop, stellt sich neben ihn und hat die Hand vorm Mund. Und man sieht, dass er auf jeden Fall mit ihm kommuniziert, aber es gibt keine rote Karte.
Ja, aber also das wurde mit Sicherheit gecheckt.
Ich glaube, dass das der Grund war, warum es so lange gedauert hat, bis der Elfer ausgeführt wurde.
Naja, sie haben einen Check gab es schon vorher. Es vergingen dann ja irgendwie mehr als 3 Minuten zwischen Foul und Ausführung. Also das hat wirklich ewig sich hingezogen. Und diese Szene, die du jetzt ansprichst, es braucht für dann eine Entscheidung, wenn jemand sich die Hand vor dem Mund hält, braucht es ja ein aggressives Gegenübertreten.
Ja.
Und die beiden hatten sich ja mehr oder weniger im Arm. Du hast ja Dembélé auch angesehen, er nimmt ihn so in den Arm.
Genau.
Und die haben sich irgendwas Nettes, glaube ich, zugeflüstert.
Na, also, ich glaube nicht, dass das nett war, aber es war, glaube ich, auch nicht so schlimm.
Ich glaube, wenn es nicht nett gewesen wäre, hätte Dembélé mehr rausgemacht.
Weiß ich nicht, ob Frankreich das überhaupt nötig hat. Dann sind wir halt wieder an dem Punkt, wenn du so souverän bist. Und das war ja zu dem Zeitpunkt schon nur noch eine Frage der Zeit, bis Frankreich in Führung geht. Es hat dann noch ein bisschen länger gedauert. Aber es gab eigentlich keinen Moment in dem Spiel, wo ich dachte, Marokko könnte das ziehen.
Hatte ich auch nicht den Gedanken. Also man hatte schon das Gefühl, wenn sie mal in eine Umschaltsituation kommen, dann können sie gefährlich sein. Und es gab mal so 1-2 Ansätze, aber das haben sie dann nicht gefährlich zu Ende spielen können, weil auch hinten die Franzosen haben es dann einfach abgeräumt. Und ja, wie gesagt, nach vorne hin ist es ist schon auch so bei den Franzosen. Also ich habe das Gefühl, die fahren noch nicht mit Vollgas.
Nee.
Ne? Das haben wir jetzt ja auch mehrfach gehört. Und die haben noch nicht alles abgerufen. Also da wird immer so punktuell, wird da mal in die Manege gestiegen und jongliert, ohne dass was runterfällt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn es jetzt in der nächsten Runde vielleicht gegen Spanien geht, wenn sie mal Feuer schlucken müssen.
Ja.
Was die Franzosen dann uns anbieten.
Schön, dass du im Zirkus unterwegs bist. Auf jeden Fall Frankreich am Dienstag im Halbfinale. Entweder gegen Spanien oder gegen Belgien. Das entscheidet sich dann heute Abend im 2. Viertelfinale um 21 Uhr. Gespielt wird in Los Angeles zum letzten Mal bei dieser WM.
In Inglewood. Noch einmal Senf aus Inglewood.
So.
Ja.
Live zu sehen im ZDF und zu hören bei uns im Audiostream. Und über dieses Spiel haben wir ja gestern schon, Jens und ich, so ein bisschen geredet. Ich wüsste mal gerne deine Einschätzung, ob du da irgendeine Stolpergefahr für Spanien siehst.
Ich habe lange gesucht und ich habe keine gefunden.
Nee, es ist irgendwie, dieses Team ist so eingespielt. Ich habe auch nochmal geguckt, Lamine Yamal nur Scorer gesammelt gegen Saudi-Arabien, aber das spielt gar nicht so die große Rolle. Also das ist nicht dieses große Thema. Klar gibt es so leichte Kritik von zu Hause, aber das nimmt nicht überhand. Also warum solltest du dieses Team auch kritisieren? Nico Williams kann vielleicht auch wieder spielen, wird aber wahrscheinlich dann nur als Joker kommen. Aber du hast halt so, du hast ja keinen Grund. Also es wird ja niemand vermisst.
Vielleicht ist ja genau das die Gefahr, dass bisher alles zu rund lief. Dass die Spanier auch noch nicht so wirklich aus ihrer Komfortzone raus mussten, wie zum Beispiel die Franzosen ja gegen Paraguay. Also gut, gegen Uruguay gab es auch ein bisschen auf die Socken, die haben ihnen ein bisschen was abverlangt, aber so grundsätzlich war es jetzt irgendwie immer ja sehr klar. Und ich bin mir aber auch nicht sicher, ob die Belgier dazu in der Lage sind, die Spanier wirklich vor Probleme zu stellen.
Ja, und dann haben die Spanier halt immer noch Unai Simon 609 WM-Minuten ohne Gegentor. Das liegt auch daran, dass sie eben gegen Marokko vor 4 Jahren im Elfmeterschießen ausgeschieden sind. Und das zählt ja dann nicht in diese Statistik mit rein. Aber auch von seinem Trainer gab es viel Lob. Unai Simon nicht unumstritten, zumindest in Spanien, jetzt in der Mannschaft absolut. Aber in Spanien gab es ja schon ein bisschen Kritik daran, dass er die Nummer 1 ist. Aber Luis de la Fuente erklärt das auch nochmal.
Ich kenne seine Familie sehr gut und bin für ihn fast schon wie ein Familienmitglied, nicht nur sein Trainer. Unai hat hart für den Rekord gearbeitet. Er hat es verdient und es zeigt, dass er einer der besten Torhüter der Welt ist.
Ja, und dann komme ich auch an den Punkt, dass eigentlich, wenn dann Lukaku ihn vielleicht überwinden könnte, der ist ja auch ein super Joker mit seinen 3 Toren bei dieser WM nach Einwechslung, genauso viele wie Dennis Undorf übrigens.
Ja, also ich wegen Unai Simon nochmal, ne? Also wenn ich jetzt im spanischen Tor stehen würde, hätte ich maximal 8 Gegentore kassiert, denn so oft wurde aufs Tor geschossen von den Spaniern. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass das Unai Simon natürlich auch jetzt noch nicht so wirklich gefordert und beschäftigt wurde.
Aber ich finde, dann ist es ja umso schwieriger, da zu sein, wenn es eben so wenige
deswegen,
Momente
genau,
gibt.
Aber, und deswegen, es ist vielleicht auch so ein Punkt, er wurde noch nicht gefordert und musste noch nicht da sein und wenn so ein Moment kommt, ist das vielleicht nicht. Also ich will es nicht jinxen, aber ich meine, der hat mit Bilbao 54 Gegentore gefressen. Das ist der 5. schlechteste Wert in der Liga. Also der kann schon auch überwunden werden. Und ich glaube, der Schlüssel bei den Spaniern ist tatsächlich eher so das, was davor passiert mit den Innenverteidigern und dann natürlich mit Rodri davor als besten Sechser der Welt. Aber klar, dass es ein guter Torwart ist, das will ich jetzt hier nicht in Abrede stellen.
Ja, und halt eben auf der anderen Seite die Belgier, die ich jetzt wirklich einfach... Sie hatten ihre Momente gegen die USA, das habe ich ja auch gestern gesagt. Ich finde, das war unter gütiger Mithilfe des Gegners. So ehrlich muss man dann auch sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da hätte der Umbruch vielleicht auch ein bisschen früher kommen müssen, weil man sich dann einerseits auf diese Altstars, in Anführungszeichen, die noch übrig sind, verlässt. Dann gibt es einen Riesenaufschrei, wenn Kevin De Bruyne nicht spielt.
Ja, aber mehr Umbruch kannst du doch während eines laufenden Turniers nicht machen.
Ja, das stimmt.
Das ist eine OP am offenen Herzen
das
sozusagen.
Das stimmt, aber ich finde, du hättest ihn vielleicht vorher schon machen müssen.
Du nimmst ihn ja mit, weil du dir ein bisschen was von ihm erhoffst und so diesen anvisierten Generationenwechsel jetzt während der WM zu vollziehen. Wobei, es ist natürlich, guck dir mal an, wenn du jetzt einen 37-jährigen Witzel bringst, ist jetzt auch kein Generationenwechsel. Und Van Naken, der Torschütze, ist auch schon 33. Und ich glaube, auch Kevin De Bruyne sagt, wenn es dem Erfolg zuträglich ist, setze ich mich auch gerne auf die Bank. Glaube auch, dass er heute wieder draußen sitzt, weil es einfach zu gut funktioniert hat. In dem Stil, den Rudi Garcia, der belgische Trainer, jetzt dann sich ausgewählt hat. Es gibt nur einen Rudi Garcia übrigens, falls du dich das gefragt hast. Aber das war jetzt schon ein entscheidender Move. Aber trotzdem ist das alles nicht genug, um Spanien zu schlagen.
Nee, wer auf jeden Fall fehlen wird, ist Onana. Der hat sich ja das Kreuzband gerissen. Früh gegen die USA ausgewechselt worden, aber ich glaube, er kann trotzdem im Stadion dabei sein. Halt feste die Daumen drücken.
Aber jetzt noch ein Satz nochmal zu Lamine Yamal. Glaubst du denn, da kommt noch was? Oder ist es,
dass er sich noch steigert, meinst
du? Oder müssen wir einfach sagen, das ist jetzt eben das Turnier der etwas älteren Superstars, Messi, Mbappé, Kane und Lamine Yamal hat ja noch 5 Weltmeisterschaften vor sich, wo er dann
also
der Starspieler sein wird.
Zweitens, in Sachen Torschützenkönig glaube ich nicht, dass da noch was kommt. Dafür sind es einfach zu wenige Spiele. Aber ich glaube, was ihm auf jeden Fall helfen könnte, wäre, wenn Nico Williams wieder spielt. Weil das ist ja dann halt einfach so, also es funktioniert ja trotzdem über die linke Seite. Also da mit Baena hast du eigentlich ja einen sehr, sehr guten Ersatz. Aber diese Flügelzange mit Yamal und Williams, finde ich, du merkst einfach, dass die sich blind verstehen und dass du dann halt auf beiden Seiten einfach Verteidiger ziehen kannst, um für den anderen dann ein bisschen Platz zu machen.
Nico Williams hat ihn ja auch ein bisschen in Schutz genommen und hat gesagt, er hat auch wirklich so wahnsinnig viel Druck, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Lamine Yamal, es ist immer direkt eine Meldung in den Nachrichten, wenn er sich die Zähne putzt.
Das finde ich, ist kein gutes Zeichen, wenn das eine Meldung wert ist.
Aber das setzt so einen jungen Spieler natürlich wirklich wahnsinnig unter Druck und so ganz wertlos ist er nicht. Das hat nämlich Dani Olmo erklärt, denn Lamine Yamal bindet natürlich ständig auch 2, 3 Leute. So, damit hilfst du der Mannschaft natürlich auch.
Voll. Und ich meine, der wird jetzt 19, ne? Der ist jetzt 18 Jahre alt, der wird, glaube ich, in den kommenden Tagen 19.
Ja, also das Problem hätte ich mit 19 gerne gehabt, bei einer WM noch nicht in der absoluten Topform zu sein.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich möchte diesen Druck gar nicht haben.
Ich möchte jetzt auch nicht sagen, was meine eigentlichen Probleme mit 19 waren. würde jetzt den Rahmen sprengen.
Lass uns doch einfach über den DFB reden. Da starten wir ausnahmsweise mal mit sehr guten Nachrichten. Und zwar die Zukunft der Nationalmannschaft sieht sehr gut aus. Im Moment läuft ja die U19-EM und da steht das DFB-Team jetzt im Finale.
Eine Frechheit, dass das während der großen WM stattfindet. Geht total unter irgendwie.
Nö, ist doch total okay, weil Deutschland ist ja bei der WM nicht mehr dabei.
Ja, das stimmt. Kannst aber das grundsätzlich gibt es anderen Fußball, der da gerade so ein bisschen überstrahlt.
Das stimmt, aber deswegen sprechen wir ja jetzt darüber. Also du hast halt einfach wirklich Spieler, die Spaß machen, die da nachrücken können. Jetzt ist nur noch die Frage, wer wird beim nächsten A-Länderspiel an der Seitenlinie stehen? Es wird wahrscheinlich Jürgen Klopp sein, aber unser Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger, der hat neue Namen ins Spiel gebracht.
Wenn man sieht, dass die Delegation nach New York fliegt, fehlt mir so, ist es so ein bisschen so hektisch, aber bemüht natürlich. Aber da fehlt mir so ein bisschen die Souveränität. Ich glaube, da gab es schon andere Zeiten, wo man das anders gehandhabt hat. Und ich finde jetzt bei Jürgen Klopp ist es natürlich schon auch so, muss man auch in Anbetracht ziehen, hat der DFB Alternativen? Den, Sammer, Matthäus vielleicht? Um vielleicht auch, ja,
das Jürgen Matthäus, Klopp, würdest du sogar in Erwägung ziehen als Bundestrainer?
Ja, wenn du über Fußballfachwissen sprechen möchtest, dann denke ich, dass Lothar und Matthias Sammer da ganz weit vorne sind.
Tobi, möchtest du über Fußballfachwissen reden? Also, was hältst du von der Lösung?
Wenn ich selber keins mitbringen muss, kann man das gerne machen. Ja, also es gibt natürlich gar keinen Zweifel an der Kompetenz von Matthias Sammer und auch nicht an der von Lothar Matthäus. Ich finde, dass aber beide mittlerweile zu weit weg sind vom Trainerjob. Matthias Sammer, da gibt es auch noch andere Faktoren, warum er das auch, glaube ich, nicht mehr machen würde. Und ja, Lothar Matthäus hat ja auch noch nie so richtig im oberen Regal trainiert. Er war mal Nationaltrainer von Ungarn und Bulgarien, glaube ich, und Salzburg mal und zuletzt hat er, glaube ich, in Grünwald eine Jugend trainiert. Das ist einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten mit einer hervorragenden Kompetenz. Das sehen wir auch immer wieder im Fernsehen. Aber ich glaube, dass man nicht ernsthaft darüber nachdenkt, ihn nochmal zum Trainer zu machen.
Ja gut, dann bleibt nur noch Jürgen Klopp. Bernd Neuendorf und Aki Watzke sollen ja jetzt dieses Wochenende nach New York fliegen, um eben mit Klopp zu verhandeln. Und auch Oliver Minzlaff fliegt angeblich nach New York, der Chef von Red Bull. Und da geht es dann halt...
Ja, der hat ja auch Flügel.
So, der fliegt wahrscheinlich selbst, der braucht gar kein Flugzeug.
Ja.
Aber ich finde das krass, wie sehr der direkt mit involviert wird. Also klar, es sollen zuerst die DFB-Gespräche mit Klopp laufen, aber dann halt direkt den Red Bull-Chef damit reinzunehmen.
Aber das ist doch die größte Hürde.
Dieser Vertrag, meinst du?
Der Jürgen Klopp ist ja noch bis 2029 bei Red Bull. Und dieser Exit ist, glaube ich, das Kernthema jetzt bei der Verpflichtung von Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer.
Weil er keine Ausstiegsklausel drin haben soll. Natürlich will der DFB da jetzt auch keine Unsummen für eine Ablöse bezahlen. Aber ich finde, was jetzt im Raum steht, dass es möglicherweise dann einen Deal geben soll, über Werbegelder das Ganze zu finanzieren, also dass Klopp quasi weiterhin Werbung für Red Bull machen kann, ist dann schon schwierig.
Ja, steht er mit der Red Bull Cappy an der Seitenlinie, wenn beim Länderspiel. Das wäre natürlich eine Pointe auf einer langwierigen Debatte um Kommerzialisierung, Proteste gegen den DFB für den Erhalt von Tradition und gegen Investoren im Fußball. Und dann trägt der oberste DFB-Angestellte die Marke, die wie keine andere für Kommerz steht. Ich sag mal so, das würde wahrscheinlich nicht nur für Gelächter sorgen, aber ich glaube auch nicht, dass es so kommt. Aber wichtig, weil Bastian Schweinsteiger das jetzt auch nochmal gesagt hat, dass es irgendwie ein bisschen überhastet wirkt, finde ich jetzt gar nicht. Es gibt die Erwartungshaltung oder auch so ein bisschen den öffentlichen Druck, das jetzt schnell zu klären. Ich glaube, der DFB will da selber jetzt auch schnell einen Haken dran machen. Ich glaube, dass Neuendorf und Watzke sowieso zum WM-Finale geflogen wären nach New York. Minzlaff wahrscheinlich auch. Also warum dann jetzt nicht sich in New York mal auf einen Chai Latte treffen?
Ja, ich habe mir gedacht, es hätte auch noch eine Woche warten können. Dann hätte man das Ganze in Deutschland machen können. Aber du hast ja recht, es kann gut sein, dass sie sowieso dahin geflogen wären. Ich finde es auch erstaunlich, Jürgen Klopp soll beim DFB dann einen Vertrag bis 2030 bekommen, also bis nach der nächsten WM. Das heißt, er gewinnt nur ein Jahr, wenn man das mit seinem Red Bull-Vertrag vergleicht.
Also er hat nur ein Jahr mehr,
genau, er hat nur ein Jahr mehr Planungssicherheit.
Ja, und ist schon wieder dieses Langfristige, was ja bei Nagelsmann jetzt kritisiert wurde. Warum macht man so einen langen Vertrag und muss ihn dann quasi, wenn man dann sich dazu entscheidet, ihn zu entlassen, dann wird es nämlich teuer. Warum denkt man nicht nur von Turnier zu Turnier? Aber das ist bei Jürgen Klopp jetzt natürlich eine andere Gemengelage. Mhm. Da macht es ja Sinn, langfristig zu denken, denn jetzt ist ja allen klar, vielleicht wird diese Europameisterschaft in 2 Jahren auch nur sowas wie eine Übergangs-Europameisterschaft, wobei Turniere das nie sein sollten. Aber ich glaube, jetzt haben alle ein bisschen mehr Geduld und würden auch ein Ausscheiden bei der EM im Viertelfinale irgendwie akzeptieren.
Ja, bei Nagelsmann, der hatte ja am Anfang auch kürzere Verträge. Das war ja jetzt quasi so der dritte, glaube ich, den er bekommen hat, der dann ein bisschen länger war. Und ich glaube, Jürgen Klopp kriegst du halt auch nicht für 2 Jahre.
Nein, und er hat ja auch schon durchblicken lassen. Er hat natürlich Bock drauf, ganz aktuell wieder mit einer Mannschaft zu arbeiten, aber er möchte auch Dinge im Hintergrund bewegen. Und durch seine Erfahrung als Manager in Liverpool, wo er ja auch eine andere Rolle hat als ein klassischer Vereinstrainer, hat er diese Erfahrung und man merkt ihm wirklich an, dass er da wirklich richtig Bock auf diese Aufgabe hat.
Siehst du das eigentlich als Vor- oder als Nachteil, dass die nächste Länderspielpause länger wird? Also, dass man dann direkt 4 Spiele sind es ja, glaube ich, die in einer Länderspielpause sind.
In diesem Fall ist es eher ein Vorteil, denke ich mal.
Findest du, weil du kannst ja dann auch nicht einen neuen Kader ausprobieren. Also du musst dann alle 4 Spiele mit dem Kader machen, den du direkt...
Du nimmst einfach einen großen Kader mit. Aber es ist natürlich mehr Zeit, sich kennenzulernen, sich einander irgendwie aneinander zu gewöhnen und so. Also ich glaube, das ist, man nimmt es so, wie es kommt. Ne? Kannst du eh nicht ändern, aber ich halte das jetzt zumindest mal für keinen Nachteil. Bin übrigens gespannt, wie jetzt dann auch so die Personalien drumherum noch passieren. Wen bringt Klopp mit? Also es ist jetzt irgendwie offenbar klar, dass seine langjährigen Weggefährten mitkommen, die auch in Liverpool mit dabei waren. Piet Krawitz und Pep Leinders. Scholt Löw übrigens nicht, der soll bei Red Bull bleiben. Also
kein neuer Löw.
Es gibt keinen neuen Yogi an der Seitenlinie. Torwarttrainer Andreas Kronenberg soll wohl bleiben beim DFB. Und dann könnte es sein, dass Hannes Wolf nochmal eine neue Rolle bekommt, der DFB-Direktor Nachwuchs. Er kennt ja Klopp irgendwie aus Dortmunder Zeiten und möglicherweise so für die Strukturen im Hintergrund könnte Hannes Wolf jetzt nochmal mehr Bedeutung bekommen. Von dem kriege ich mal ganz viele Videos bei Instagram reingespielt.
Ich finde das so geil, dass das komplette Konstrukt schon steht, obwohl Klopp halt einfach noch nicht unterschrieben hat. Also obwohl es noch nicht mal diese Gespräche, diese persönlichen Gespräche gab.
Ja, wenn das jetzt scheitert, dann muss ich doch Lothar Matthäus machen.
Ja. Ich denke mal, morgen wisst ihr vielleicht sogar schon mehr, also zumindest, ob die Delegation dann wirklich in die USA gereist ist oder reisen wird oder wann, wie, wo der Zeitplan ist. Ihr erfahrt es auf jeden Fall im WM-Update dann morgen mit dir und mit Lisa.
Genau.
Ich freue mich drauf, euch zuzuhören. Bis morgen.